Eben das Reglement ist das eine, hat er gegen das verstoßen. Das Recht oder das Gesetz ist das andere. Sie haben vorher gesagt, Insiderstrafnormen, nein, das sind kein Thema. Aber es gibt auch noch das Obligationenrecht, das OR, wo eben im Nationalbankengesetz in Artikel 2 ausdrücklich auf das Obligationenrecht verwiesen wird, dass du Sorgfalts- und Verantwortlichkeitspflichten von Unternehmensführern definiere. Ich da kurz vorlesen, da relevant ist Artikel 717 vom OR. Ich lese kurz vor. Sorgfalts- und Treuepflicht. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung befasst sind, müssen ihre Aufgaben mit aller Sorgfalt erfüllen und die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen wahren. Kann man sagen, der Herr Hildebrand hat das gemacht?
Also die Bestimmung, die Sie vorlesen, die kommt tatsächlich zumindest mittelbar zur Anwendung. Juristisch gesprochen hilft sie meines Erachtens aber im vorliegenden Fall nicht, weil wirklich die Nationalbankgesetzgebung vorgeht. Also Treuepflichten und anderes, die ergaben sich schon zum Nationalbankgesetz aus. Ich habe das Nationalbankrecht jetzt angeschaut und ich habe nicht das Gefühl, wir können einem direkten Vorwurf machen. US 717 ist eine aktienrechtliche Norm, die subsidiär zur Anwendung gelangt. Die könnte jetzt in einem juristischen Seminar das thematisieren. Unter dem Strich glaube ich aber nicht, dass es eine Sanktionsfolge hat. Weil normalerweise nimmt man die Bestimmung heran, wenn es darum geht, ob in einem Konkursfall ein Verwaltungsratsmitglied kann zur Verantwortung gezogen werden. Und glücklicherweise ist ja die Nationalbank nicht Konkurs gegangen.
Aber Sie wollen trotzdem nicht ganz ausschliessen, dass allenfalls die Norm trotzdem noch wichtig wäre für den Herrn Hildebrand.
Ich glaube, ich habe ja gesagt, er hatte schon im Vorfeld eigentlich nicht nur moralisch, sondern rechtlich seiner Frau mal müssen sagen, du, please, bist zurückhaltend. Und als Rechtsgrundlage, denke ich, könnte man dort sicher 717 heranziehen. Aber die Verletzung, ob die jetzt irgendwelche Sanktionen hat, das ist zumindest eine weitgehende Interpretation. Und 717 vom Obligationenrecht ist eine klassische Gummibestimmung, also eine Generalklausel nennen wir das, ohne Sanktionsfolgen.
Gut, gehen wir wieder zum konkreten Fall, den wir jetzt hier erlebt haben, beziehungsweise zu den Konsequenzen, die sollen daraus gezogen werden, das Reglement verschärfen, ganz einfach kurz verbieten für Direktoriumsmitglieder, dass sie ihr Geld in Devisen sollen anlegen. Da haben sie schon mal gesagt, nein, warum eigentlich nicht?
Ich denke, das war zweitgehend. Das war eindeutig zweitgehend. Wir haben genügend, also man muss nicht gerade Verbot einführen, wenn es auch andere Mechanismen gab, die weniger weit gehen, aber die Situation klären. Wir könnten meines Erachtens beispielsweise über ein Plafond reden, was zulässig, was unzulässig ist.
Was meinen Sie mit Plafond?
Also beispielsweise, dass man maximale Betrag würde zulaufen, der Visa. Wir haben ja Zweckbeschränkung bereits in dem Reglement innen. Einfach nicht klar umschreiben. Das müssen wir sicher neu umschreiben. Der Herr Hildebrand hat zu Recht eine Bewilligungsthematik angesprochen. Was ich mir noch überlegen würde, ist tatsächlich die Thematik vom Blind Trust. Der Herr Hildebrand hat es angesprochen und gesagt, das geht in der Schweiz nicht. Es geht zwar nicht so wie in den USA, aber wir können meines Erachtens vertraglich, problemlos eine ähnliche Regelung machen. Und dort müsste ich allenfalls der Bankrott baut überlegen, ob man so etwas nicht vorgesehen hat, auch in der Schweiz.
Das müssen Sie jetzt noch kurz erklären.
Bei einem Blind Trust wird ein bestimmter Vermögensteil übergeben an einen Dritten, beispielsweise an eine Bank. Und da sagt man, hört, macht damit, was der Wind, einfach natürlich im bestmöglichen Sinn. Die könnten beispielsweise sagen, so und so viel Geld will ich, dass von meiner Bank für die Wiesentransaktionen eingesetzt wird, ohne Instruktion und ohne mein Wissen. Und das könnten Sie theoretisch wieder rufen, aber Sie wissen nichts davon, folglich kann man Ihnen nicht vorwerfen, Sie haben in Dollar spekuliert oder in Euro und so weiter. Und wenn Sie da, in Anführungszeichen, Blind Trust würden vertraglich kündigen, dann könnte man sagen, sollte das ein Direktoriumsmitglied wirklich machen, dann verlieren Sie den Job. Also man könnte schon Regelungen vorsehen, die ziemlich scharf waren und die die Unabhängigkeit würden sicherstellen.
Und wenn das alles mal sollte realisiert sein, ist dann die Krise für die Nationalbank, ist die dann ausgestanden?
Ja, es sind halt unterschiedliche Sachen. Oder? Momentan reden wir über Gegenwart und Vergangenheitsbewältigung. Ich habe jetzt etwas gesagt, wo wir in Zukunft daraus lernen. Ich glaube, die Situation heute wird sehr davon abhängen, wie sich jetzt auch die Medien und die ganzen Themen die nächsten 6-7 Tage entwickeln. Ob die Krise in Anführungszeichen momentan überwunden ist, das weiss man vielleicht in 24 Stunden, wenn nichts Neues vorkommt. Wenn jetzt aber morgen neue Dokumente vorkommen, das würde bewerleit werden, dass das Mail von der Frau Hildebrand gar nicht gibt, dann müsste man wahrscheinlich die Sachen mal ganz neu anschauen.
Aber dann könnte man sagen, dass der Bankrat seine Verantwortung wahrgenommen hat.
Ja, wissen Sie, der Bankrott ist halt ein weiteres Thema, wo mir ein bisschen Kopfzerbrechen da tut bereiten. Nicht nur so sehr der konkrete Bankrott, aber dort sind wir eigentlich sauber geschaut in der Schweiz. Der Bankrott in der Schweiz ist das reines Gremium von Interessenvertretern, von Politikern, vor allem vor allem Regierungsräten, wo es um Verteilung von Bankgewinn geht, Interessenvertreter, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Das sind aber nicht Fachleute. Also der Bankrott ist nicht nur dort, um zu sagen, wir wollen Gewinn für die Banken oder wir wollen einen guten Zeiss damit Arbeitsplatz erhalten warten. Jeder Bankrat muss auch Aufsichtsfähigkeiten haben und die 11, die momentan rum sind, ohne zu sagen, das sind schlechte Leute, sind aber nicht wirklich qualifiziert als Aufsichtspersonen. Dort müsste wahrscheinlich das Gesetz entsprechend geändert werden, weil die Voraussetzungen für Bankräte doch relativ oberflächlich sind.
Wir haben ungefähr 5 Minuten, Herr Kuhn, tun wir noch über die anderen Akteure kurz reden. Das sind die Bank Sarasin, der Datendieb und dann der Anwalt Hermann Ley aus dem Kanton Thurgau und der Herr Blocher. Der Datendieb, der zu dem Anwalt gegangen ist, und sie sind dann zum Herrn Blocher gegangen mit diesen Unterlagen und der Herr Blocher hat dann, wie gesagt, eben Gal Miret, Bundespräsidentin Gal Miret, damit konfrontiert. Und jetzt wissen wir, seit gestern Bank Sarasin hat gegen den Datendieb und gegen Dritte eine Strafanzeige eingereicht. Die Dritten sind wohl der Herr Blocher und der Herr Ley. Kann das ungemütlich werden für Herrn Blocher?
Theoretisch kann das sehr ungemütlich werden. Bank Sarasin hat auch gemacht, was sie eigentlich muss machen. Sie hat eine Strafanzeige gegen eine bestimmte Person und wahrscheinlich gegen unbekannt gestellt. Das heisst, die Staatsanwaltschaft muss die Person mal einvernehmen und dann nachfragen, ob er irgendwie mit Leuten Kontakt gehabt hat. Also ich gehe davon aus, der eigene Anwalt oder der Schulkollege von dem, wo das Bankgeheimnis verletzt hat, wird einvernehmen warten. Der Herr Blocher möglicherweise auch. Wenn man von der Staatsanwaltschaft sagt, nein, die haben kein Problem wegen Anstiftung oder Gehilfenschaft, dann wird man es als Zeugen einvernehmen. Wenn aber die Staatsanwaltschaft beispielsweise sagt, wir wissen nicht, ob der Anwalt im Schulkolleg gesagt hat, los, du erzählst mir das, aber ohne Bankunterlagen kann man gar nichts machen. Oder wenn der Herr Blocher das gesagt hat, ich rede im Konjunktiv, dann war das möglicherweise eine Anstiftung und dann würde der Herr Blocher nicht als Zeuge, sondern als Auskunftsperson einvernehmen.
Also wenn er angestiftet hätte, dann könnte es schwierig werden. Jetzt ist ein bisschen die Frage, der Herr Blocher, wenn er weiss, dass der Datendieb das gestohlen hat, müsste er auch nicht den Dieb eigentlich anzeigen?
Nein, also was man bis jetzt weiss, was der Herr Blocher gemacht hat, ist juristisch völlig unproblematisch. Also wenn er wirklich das ist, was er behauptet und was die Weltwoche sagt, ein Brieftrager, und auch dort bis zum Beweis vom Gegenteil glaube ich das, dann ist es juristisch völlig unproblematisch. Aber wenn ein erster Kontakt geheissen hat, hört, ich habe gesehen, der Hildebrand macht das und das, und da wird ihm von wem auch immer gesagt, hört, ohne Dokument, ohne Unterlagen kann man nichts machen. Und dann geht der Daten, die bei Anführungszeichen zurück, wegen dem Hinweis, wir brauchen Unterlagen. Dann ist die Situation wieder etwas anderes. Das hat aber der Herr Blocher nicht gesagt. Und das weiss man auch nicht vom Anwalt oder vom Schulkollegen.
Sie sagen unproblematisch und trotzdem haben wir gestern eine eigenartige Posse erlebt. Der Herr Blocher hat in Tele Zürich gesagt, er ist ohne Dokument zu der Bundespräsidentin Gal Miret gegangen. Dann hat gestern der Bundesratssprecher, der Herr Simonazzi, gesagt, nein, das stimmt nicht. Natürlich hat er Unterlagen gehabt. Und daraufhin hat der Herr Blocher gesagt, ja, es sind eben nicht Originaldokumente gewesen. Ob Originaldokument oder, sag jetzt mal, irgendeine Kopie, eine Fotografie oder so, spielt das irgendeine Rolle?
Nein, das spielt keine Rolle von dem her. Aber es ist mir auch aufgefallen, die Einschränkung mit Originaldokument, ich glaube, das ist jetzt mehr ein Versuch gewesen vom Herrn Blocher auf einer politischen Ebene oder auf der Ebene von seiner eigenen Glaubwürdigkeit, sein Verhalten ein bisschen darzustellen. Juristisch ist das notabene auch völlig irrelevant. Aber im Herrn Blocher kann man auch nicht den Vorwurf machen. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde es eigentlich richtig, wie er vorgegangen ist. Er hat es nicht einfach so vernichten, ich habe es aber auch richtig gefunden, dass er nicht einfach die Staatsanwaltschaft orientiert hat, sondern der Bundesrat hat wirklich eine gewisse Aufsichtsfunktion über die Nationalbank. Darum habe ich eigentlich das Vorgehen vom Herrn Blocher noch sinnvoll gedacht.
Und wenn er jetzt direkt sozusagen zu einem Richter oder zu einem Strafanzeiger gegangen wäre, dann hätte er sich irgendwie falsch verhalten und irgendwie so versucht, gegen den Herrn Hildebrand vorzugehen.
Also wenn er jetzt wirklich ohne weiteres die Unterlage der Staatsanwaltschaft gehabt hat, dann hätte die Eskalation, die momentan stattfindet, schon viel früher stattgefunden. Und da hat man wahrscheinlich wirklich gesagt, der Herr Blocher hat es ausgelöst. Das war wenig sinnvoll gewesen. Also wenn man ihm jetzt unterstellt, er hätte Herr Hildebrand in die Pfanne wollen, knallen, dann muss ich sagen, zumindest sein Vorgehen, dass es über einen Bundesrat versucht hat, spricht ihnen gegen die These.
Jetzt wissen wir aber auch wiederum seit gestern, der Datendieb ist SVP-Mitglied, der Herr Ley, der Anwalt, ist SVP-Mitglied, der Herr Blocher ist ja klar, ist SVP-Mitglied und dann die SVP-Neue Weltwoche. Am Schluss noch ganz kurz die Frage, irgendwie ist das langsam ein Komplott? Nicht doch?
Zur Klarstellung, ich bin nicht SVP-Mitglied, aber ich habe jetzt da nicht irgendein Komplott gesehen. Man muss aufpassen, dass man nicht allzu viele Verschwörungstheorien da sieht. Über das kann man diskutieren, es ist ein politisches Thema. Für mich als Staatsbürger und Jurist ist prima wichtig, dass die Sache, was die Nationalbank anbelangt, zügig vom Tisch ist. Wenn das noch eine politische Weiterung hat, ist mir das gleich.
In dem Sinn, besten Dank, Herr Kuntz, für das Gespräch.
Merci, Washington.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.